Leipzig und Leute, der Podcast mit dem Oberbürgermeister.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Leipzig und Leute. Einmal im Monat komme ich ins Gespräch mit Menschen, die Leipzig bewegen. Und unser heutiger Podcast widmet sich der Trauer. Wir hatten uns gedacht, November, ein Monat mit vielen Gedenktagen, da passt das Thema, aber man spricht darüber ungern, aber es betrifft uns alle. Und so habe ich mir eingeladen, Dr. Tobias Höhn, ein freier Redner, ein Mann, den man buchen kann für die Trauerfeier, für die Hochzeit und der uns hoffentlich erzählen kann, was ihn bewegt, was er erlebt. Herzlich willkommen, Tobias Höhn.
Herzlichen Dank, Herr Oberbürgermeister. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und über so ein wichtiges Thema sprechen darf. Ich glaube, ja, es ist tabuisiert. Es ist zumindest bei uns, in unserer Kultur, eher etwas, was im Stillen passiert, über das man gar nicht gerne reden möchte, das man auch verschweigen möchte und eigentlich auch aus dem Leben ausklammern möchte. Jetzt trauern wir ein bisschen und dann ist wieder gut.
Wenn man an einer Trauerfeier teilnimmt, an einer Beerdigung, dann bricht plötzlich diese andere Welt bei uns ein und man ist betrippelt und weiß ganz genau, Mensch, irgendwann liegst du auch da vorne in der Urne oder im Sarg und dann ist man, glaube ich, nochmal nachdenklich, hält inne, aber dann geht man ganz schnell wieder zum Alltag. Ja. Viele wissen auch gar nicht, wie verhält man sich und diese Beileidsbekundung und sagen Sie ein paar Sätze, wie sind Sie dazu gekommen? Wieso ist das ein Thema geworden, was Sie bewegt?
Ich komme ja ursprünglich aus dem Journalismus, habe dann unheimlich viel in Leipzig gemacht, von der Leipziger Volkszeitung über die Leitung der Pressestelle der Universität, dann anschließend in die Wissenschaft zurückgewechselt als Kommunikationswissenschaftler. Und gerade bei dieser Arbeit ist mir eines deutlich geworden, mir fehlt der Kontakt mit Menschen, das, was ich am Journalismus so geliebt habe, Porträts zu zeichnen, einzutauchen in Geschichten. Und dann kam etwas anderes dazu, nämlich, dass ich selbst Trauerfeiern erlebt habe. Und als ich dort drin saß und wirklich traurig war, betroffen war, weil es Familienmitglieder waren, habe ich mir eine Frage gestellt. Über wen spricht der Mann da vorne eigentlich? Also ich habe denjenigen, um den es ging, nicht wiedererkannt. Es war mir alles zu fremd, zu weit weg, zu sachlich, als könnte man die Namen eigentlich austauschen. Und da habe ich mir gedacht, das müsste doch besser gehen. Und da bin ich nach Hause und habe ein bisschen gegoogelt. Und da habe ich gesagt, freier Redner, sowas gibt's. Ja, und das ist keine geschützte Berufsbezeichnung, das kann also jeder machen. Ich habe mich dafür entschieden, eine Ausbildung zu machen, die einzig anerkannte Ausbildung, habe eine
bei der. Wo macht man das?
Da gibt es die Freien Redner in Deutschland, ist eine Ausbildungsstätte und habe anschließend noch eine EU-Personenzertifizierung. Nicht, weil ich das Regal der Eitelkeiten zu Hause weiter füllen wollte, sondern weil es mir wichtig ist, den Kunden, den Menschen, die zu mir kommen, ein Qualitätszeichen zu geben. Wie so ein Gütesiegel. Also wenn ich zu Hause eine Steckdose verlegt haben möchte, dann frage ich ja auch nicht jemanden, der sagt, ich kann das, sondern ich gehe zu einem Elektromeister, der das dann richtig macht. Und trotz dieses Siegels bin ich immer wieder der Meinung, jede einzelne Trauerfeier, jede einzelne Rede ist anders. Und da kannst du noch so viele Urkunden und Siegel haben. Du musst jedes Mal wieder 100% geben, auch weil jede Lebensgeschichte einfach anders ist.
Mit dem Wegfall der Bedeutung der Kirchen ist, glaube ich, das Thema Trauerredner ja überhaupt groß geworden, oder? Also früher war es ja üblich, ich sag mal noch im 19. Jahrhundert, das war klar, die Beerdigung machte der Pfarrer.
Ich glaube, es ist bei Hochzeiten übrigens genauso gewesen. Also es war immer so ein kirchliches Privileg.
Ja, es war ein Privileg, denke ich auch. Und bis heute ist ja auch das Thema Hochzeit auch für den Säkularen oftmals, na, machen wir doch eine Kirche, ist feierlicher und. Was ist der Unterschied? Was geben Sie mit? Der Pfarrer hat immerhin die Möglichkeit, noch von einem Leben danach zu sprechen. Macht das Tobias Höhn auch?
Ich werde darauf in mehreren Dimensionen antworten, wenn ich darf.
Ja, bitte.
Ich habe auch schon Trauerfeiern gemeinsam mit Pfarrern gemacht. Dann immer dem der Pfarrer, den liturgischen Teil bis hin zur Aussegnung und ich kümmere mich um die persönliche Rede, die Würdigung, die Ehrung des Menschen. Und dabei tauche ich ja ganz tief ein. Und das funktioniert auch gut. Ich führe das gleich aus. Aber auch die Zusammenarbeit funktioniert gut. Worüber sprechen wir? Haben wir so unterschiedliche Themen? Nein, haben wir nicht. Weil auch das ist immer wieder das Faszinierende. Unsere Botschaften sind eigentlich gleich. Nächstenliebe, Vergebung, das taucht bei mir auch oft auf. Ich unterstreiche oder ich schmücke es nur nicht mit biblischen Stellen aus. Aber auch in meinen Trauerfeiern, die Menschen, die zu mir kommen, das sind einige in der Kirche. Oder sie glauben zumindest, sie sind gläubig, manche sind ausgetreten. Und ich erlebe es immer wieder, dass ich am Grab, wenn die Urne abgelassen wird, beispielsweise ein Vaterunser spreche.
Das wollte ich gerade fragen.
Genauso mache ich das übrigens auch bei Hochzeiten. Auch dann spreche ich gerne einen Segen. Das kann ich aber nur, weil ich selbst evangelisch und gläubig bin. Sonst würde ich das gar nicht anbieten. So. Der Unterschied, den es, glaube ich, gibt zwischen kirchlichen Trauerfeiern und den Abschieden, wie ich sie gestalte, ist, ich tauche wesentlich tiefer in die Lebensgeschichte ein. Also meine Vorgespräche dauern 1,5, 2 Stunden, manchmal noch 3 Stunden. Und dann lassen wir ein ganzes Leben Revue passieren. Was mich gar nicht so interessiert, sind Lebensläufe, Zahlen, Daten. Mich interessiert, was zwischen den Zeilen eines Lebenslaufes steht, zwischen diesen einzelnen Stationen. Wenn ich eine Rede halte, dann versuche ich in der Kürze der Zeit, einen Menschen mit Worten zu porträtieren, so dass der mit uns eigentlich im Raum ist. Manchmal spreche ich den auch selber an, wenn die Urne neben mir steht oder das Bild. Also ich möchte gerne, dass der Mensch greifbar wird. Und das gelingt auch, wenn ich in die Gesichter gucke der Menschen. Ich rede ja meistens frei, also arbeite mit Stichpunkten und so wie jetzt und spreche dann. Das heißt, ich kann die Leute auch gut beobachten. Und wenn die dann das Schmunzeln oder das Nicken anfangen oder manchmal sogar kommt da so ein leises Lachen, weil die genau merken, ja, genau so war der. Das ist er, so wie er es da vorne erzählt. Und dann gehen die raus und dann klopfen die mir auf die Schulter oder manche wildfremde Menschen umarmen mich plötzlich am Grab. Dann weiß ich, ich habe genau den richtigen Sound getroffen. Und ich glaube, das macht den Unterschied. Das heißt nicht, dass ich keine kirchlichen Trauerfeiern mag, sondern ich gehe auch gerne in Gottesdienste. Aber es ist einfach eine andere Art.
Es gibt ja ganz unterschiedliche Todeserfahrungen. Da ist das gesegnete Alter, wo jemand mit 95, so wie unser Ehrenbürger Friedrich Magirus, ja, getrost geht und hinterlässt ein wunderbares Erbe, einen Versöhnungsgedanken. Da gibt's das Kind, was aus dem Leben gerissen wird, da gibt's das Unfallopfer, da gibt's den frühen Krebstoten, da gibt's den Menschen, wo man nicht fassen kann, dass der jetzt schon gehen muss. Da gibt's so, um das mal theologisch zu sagen, die Theodizee-Frage, warum lässt Gott das zu? Warum muss ich das jetzt erleben? Sagen Sie mal, was war die schwerste Feier?
Die schwerste Feier. Also wenn Kinder sterben, ist es immer etwas Besonderes. Das beginnt beim Vorgespräch. Da kannst du nicht Fragen stellen, die du sonst stellst. Da musst du viel mehr zuhören und eigentlich lässt du dein Gegenüber, die Familie, dann einfach nur reden. Und das sind dann auch Momente, da weine ich dann auch mit. Aber selbst Kinder, das kann man dann spüren. So. Genauso schwierig ist es aber auch, wenn man in eine Familie geht und hört sich an, was der Vater für ein erfolgreicher Mensch war beruflich, was er alles gebaut und geschaffen hat. Und urplötzlich komme ich mit den Kindern ins Gespräch, die dann erwachsen sind, stelle eine Frage, schaue in das Gesicht und merke, hier stimmt irgendwas nicht. Und dann höre ich, es ging um Gewalt. Dann ist die Welt auch anders.
Ja.
Deswegen fällt es mir schwer, das jetzt zu beantworten, was die schwierigste Trauerfeier war. Sie haben recht, es ist immer schön, wenn jemand im hohen Alter einfach einschläft. Aber oft genug, muss ich Ihnen auch sagen, kann man einfach sagen, der Tod ist ein Arschloch. Und das ist unfair. Und genau dafür ist auch so eine Trauerfeier da. Auch alle Gefühle zuzulassen und das auch deutlich auszusprechen. Also meine Trauerfeiern sind würdevoll, festlich, nicht steif.
Tröstlich?
Tröstlich. Mein Ziel ist immer zu sagen, ich verspreche euch, ihr geht stärker aus der Trauerhalle raus, als ihr reingekommen seid. Weil ich möchte den Menschen Mut machen und Kraft geben. Aber manchmal muss man auch in so einer Trauerfeier Dinge ganz klar aussprechen. Und dann muss man einfach sagen, es ist einfach scheiße. Und in dem Moment, wenn ich dieses Wort verwende, das verwende ich nicht oft, dann sind alle da und gucken einen an. Dann hast du die volle Aufmerksamkeit. Und dann merken die, es ist hier nicht irgendein Abgesang oder ein klassisches Ritual. Der spricht unsere Gefühle aus. Der spricht das aus. Und deswegen denke ich auch immer, die Trauerfeier, es ist ja keine Pflicht, eine Trauerfeier zu machen. Man kann auch ganz ohne Feier mit 3 Liedern beisetzen. Die Trauerfeier ist ein wichtiges Momentum in der Trauerarbeit, in der Trauerbewältigung. Und für die Trauerfeier hast du nur eine einzige Chance. Heiraten können wir alle mehrmals im Leben. Hochzeit feiern. Aber Abschied nehmen, es geht nur ein einziges Mal. Ich nenne meine Trauerfeiern auch nicht Trauerfeiern deswegen, weil mit diesem Wort habe ich ein Problem. Wir feiern ja nicht die Trauer. Ich nenne sie Lebensfeiern oder Abschiedsfeiern, weil in meinen Reden geht es um das Leben. Und der Tod taucht dort meistens mit einem Satz auf.
Ich muss nochmal zu dem Üblichen kommen, zu dem Ritus.
Ja.
Ich bin evangelischer Theologe und ich habe gelernt, dass die Riten von unglaublicher Wichtigkeit sind. Die Erde nochmal auf den Sarg werfen, dieses symbolische Abschied nehmen, Erde zu Erde, Staub zu Staub.
Ja.
Der Leichenschmaus anschließend, wo man nochmal zusammenkommt und wieder mitten im Leben von Tod umfangen, aber sich dem Leben zuwendet, wieder in Erinnerungen zum Toten, in die Zukunft, zum Leben sich wendet. Sie brechen das ja auf, oder?
Nein, das machen wir auch. Also das Abschied nehmen am Sarg, wenn der Sarg abgelassen wird oder die Urne abgelassen wird, dort stehen auch die Angehörigen und alle Trauergäste und streuen dann mit Blumen nach oder mit Erde. Das bleibt. In der Trauerfeier selbst baue ich auch manchmal gerne ein Ritual ein. Sei es das Entzünden von Kerzen, wenn die Trauergäste hereinkommen. Licht hat ja eine unheimlich starke Bedeutung. Oft ist es auch so, dass Gäste dem Verstorbenen etwas mitgeben, also beispielsweise etwas aufschreiben und das dann mit in die Grabstelle reinlegen. Also auch das mache ich. Ich bin jetzt nicht der Revoluzer, der die Lebensfeiern komplett umkrempelt. Wichtig ist mir, dass ich den Menschen, die ich begleite, einen Raum gebe zum Trauern. Also die Möglichkeit gebe, dass sie so Abschied nehmen können, wie sie gerne möchten. Und das muss nicht immer in einer Trauerhalle sein, sondern das kann auch im eigenen Garten sein, dass wir eine Trauerfeier machen, am Lieblingsort. Waldbestattungen gibt's natürlich auch. Oder nächste Woche fahre ich in eine Gastwirtschaft, in eine Kneipe. Und dort findet die Trauerfeier statt, weil es der Lieblingsplatz des Verstorbenen war. Und dort kommen alle zusammen, nehmen Abschied und im Anschluss wird die Urne dann überführt.
Wir diskutieren ja gerade politisch, sollte man die Friedhofsbestattung öffnen? Ja, also so wie in anderen Ländern teilweise üblich, oder man kann die Urne mit nach Hause nehmen, man kann sie im Garten einen Platz suchen. Was denken Sie dazu?
Ich hatte einen Trauerfall vor ein paar Monaten und die Enkelin hatte die Urne bis zur Beisetzung zu Hause im Küchenregal stehen. Und die sagte zu mir am Tag der Trauerfeier, du glaubst gar nicht, wie viel ich mit der Oma noch besprochen habe die letzten 3 Wochen. Da ist mir das bewusst geworden, wie wichtig das für Menschen sein kann. Ich glaube trotzdem, es braucht Regeln, weil wem gehört die Urne denn? Also in der Familie gibt es ja mehrere Mitglieder und dann gibt es vielleicht auch Lebenspartner oder Kinder, die weiter weg wohnen. Und was passiert dann damit, wenn wir die alle mit nach Hause nehmen und bei uns stehen lassen? Und sind wir doch mal ehrlich, dann ziehen wir um und irgendwann ist er vielleicht auch weg und jemand denkt, was ist da drin? Also ich glaube, feste Orte sind wichtig. Es müssen nicht Friedhöfe sein, das haben wir ja gesehen. Es gibt Bestattungswälder, es gibt auch Seebestattung, eine ganz tolle Form der Abschiednahme. Habe ich auch schon Leipziger begleitet übrigens, bis hoch an die Küste. Mhm. Und wir haben dort Abschied genommen. Auch dort habe ich einen Ort zum Trauern. Ich habe die Koordinaten, ich weiß, wo derjenige beigesetzt wurde. Ich glaube, es ist wichtig, sich das Bestattungsgesetz anzuschauen, auch um anderen Glaubensrichtungen und Kulturen die Möglichkeit zu geben, so zu bestatten, wie sie es gerne möchten. Auch die Friedhofssatzung muss teilweise angeschaut und vielleicht mal überarbeitet werden, weil auch das ist der Grund, warum viele, die ich begleite, auch sagen, nee, das ist uns zu steif, das ist uns zu förmlich. Also da geht es beispielsweise darum, darf der Hinterbliebene die Urne tragen? Oder ist das das Hoheitsrecht des Friedhofsmeisters oder des Bestatters? Also ich glaube, hier muss man mit Augenmaß entscheiden.
Ich habe öfter gesagt, die Qualität einer Gesellschaft, die Kultur einer Gesellschaft entscheidet sich am Umgang mit den Toten.
Ja.
Damit meine ich, wie achten wir sozusagen ein Vermächtnis, wie achten wir das Leben eines Verstorbenen, wenn wir den einfach so verscharren und der ist weg und das ist kein...
Gebe ich Ihnen recht, ja.
Ja, vielleicht fängt überhaupt Kultur mit dem Begräbnis an.
Und dann haben wir aber eine sehr traurige Kultur, um ehrlich zu sein, weil wenn Sie angucken, wie es bei uns ist, dann sind wir ja alle in Schwarz, dann nehmen wir einfach Abschied in dieser obligatorischen halben Stunde. Und wie Sie vorhin sagten, dann gehen wir zurück in unseren Alltag. Und Trauer kann man aber nicht wegschließen. Das ist wie Wasser. Das rinnt immer durch geschlossene Hände durch. Das sucht sich seinen Weg und das kommt irgendwann zurück. Andere Kulturen machen das ja ganz anders. Nicht nur, dass die sich vielleicht in Weiß kleiden oder in bunten Gewändern, sondern...
Die tanzen.
Genau.
Die tanzen.
Die tanzen. Und die kommen anschließend zusammen und die erzählen Geschichten. Die lassen das Leben nochmal aufblühen. Also die ehren und würdigen denjenigen wirklich. Mit dem Begriff Leichenschmaus habe ich so ein Problem. Aber die Idee ist wunderbar.
Ja.
Und die empfehle ich auch gerne weiter. Ich lade immer ein, sage ich, kommt anschließend zusammen, setzt euch hin, bringt Fotos mit. Fotos, wo ihr mit dem Verstorbenen drauf seid, legt die auf den Tisch und ich verspreche euch, ihr kommt miteinander ins Gespräch. Und dann wird auch gelacht, weil auch in meinen Gesprächen, wenn wir die Rede planen, sie glauben gar nicht, wie viel wir lachen. Das ist wirklich so. Ich freue mich dann immer und sage das auch gerne. Ist es nicht schön, dass wir trotz dieses traurigen Anlasses, als wir über denjenigen gerade gesprochen haben, so viel gelacht haben, weil das zeigt nämlich, dass es auch viel Helligkeit, viel Strahlen, viel schöne Momente in seinem Leben gab. Und oft sind es ja die Angehörigen, die einfach nur diese letzten Tage, Wochen, Monate, manchmal Jahre vor Augen haben, wo es immer weniger wurde, wo derjenige abgebaut hat, wo der so gelitten hat. Aber auch das gehört dazu, dass ich in diesem Gespräch den Fokus ein bisschen umkehre und sage, ne, aber wie war's denn damals als? Und dann fangen die alle zu erzählen an. Aber das sind Erinnerungen, die sind tief verborgen und die, wie so ein Goldgräber, ne, spüre ich dem nach. Und ja, wir heben gemeinsam die Schätze des Lebens.
Was geben Sie dem Oberbürgermeister mit für den Zustand unserer Friedhöfe? Haben Sie mir was Kritisches zu sagen?
Also ich kenne alle Leipziger Friedhöfe. Jeder hat seinen Reiz, jeder hat seinen Charme. Nächste Woche bin ich wieder auf dem Südfriedhof. Ich genieße auch die drei Kapellen dort. Ich finde die wunderbar.
Ist doch unglaublich, der Südfriedhof.
Also, und ich gehe übrigens auch sehr gern in die Ostkapelle, obwohl manche die Akustik dort schlecht finden. Ich finde das wunderbar. Nein, also die Leipziger Friedhöfe. Es gibt große und kleine. Ich habe Lieblingsfriedhöfe. Ich gehe unheimlich gern nach Plagwitz auf den Friedhof. Mich inspiriert das total. Bin gern auf dem Ostfriedhof und auf vielen anderen. Jeder Friedhof hat tolle Ecken und ich sehe auch im Vergleich der letzten Jahre, dass auf Friedhöfen investiert wird, auch in Trauerhallen. Wir haben sich wirklich Schmuck gemacht. Das Einzige, was man immer im Blick haben muss, ist Barrierefreiheit. Weil, machen wir uns nichts vor, viele Trauergäste sind einfach älter. Rollator im Rollstuhl können schlecht laufen. Und da ist es unheimlich wichtig, dass es barrierefrei zugeht. Es sind oft kleine Türschwellen, wo du einfach hängen bleibst. Aber das ist auch das ein Problem der gesamten Gesellschaft. Und das merkt man immer erst, wenn man selber mal schlecht laufen kann. Das ist so. Aber ansonsten, ich kenne auch viele andere Friedhöfe außen um Leipzig herum. Und da kann ich sagen, wir sind hier nicht schlecht aufgestellt. Sucht euch einen schönen Friedhof aus, einen schönen Platz. Den gibt's auf jedem Friedhof. Jeder hat seinen Reiz. Es gibt auch mittlerweile Baumbestattungen auf dem Friedhof. Einfach informieren, anschauen, spazieren gehen.
Wie möchten Sie bestattet werden? Urne oder Sarg?
Urne, und zwar in der See, in der Ostsee. Eines meiner liebsten Reisedestinationen, und deswegen soll es auch dorthin gehen. Meine Trauerfeier soll eine echte Lebensfeier werden. Also da gibt es auch gute Getränke und reiche ich vielleicht auch Zigarren. Und da gibt es schöne Musik. Es gibt Edith Piaf, Non, je ne regrette rien. Nein, ich bereue nichts. Es gibt Udo Lindenberg, Mach dein Ding, egal was die anderen sagen. Und es wird sicherlich auch noch etwas von Udo Jürgens geben, vielleicht ein Merci Chérie oder ich weiß es nicht, schauen wir mal. Ich hoffe, ich habe noch ein bisschen Zeit.
Meine Damen und Herren, das war Leipzig und Leute, heute mit Tobias Höhn. Ganz, ganz lieben Dank für die Einblicke in Ihre Tätigkeit, in Ihre Arbeit, in Ihre Reden, Vorbereitung und Ihre Helligkeit. Vielen Dank.
Herzlichen Dank Ihnen.
Ein Hinweis am Ende. Im Dezember habe ich zu Gast den Domesticus des Thomanerchors. Also die Sänger kommen zu Wort, zu Weihnachtsoratorium, zu Weihnachten, zu Feiern, zum Stress, den die Thomaner haben, aber eben auch zu der unglaublich wunderschönen Kultur und Pflege des Bacherbes.
Das war Leipzig und Leute, der Podcast mit dem Oberbürgermeister.